wenn wir von Zone 2 sprechen, dann bezieht man sich ja allermeist zuhauf auf dieses 5-Zonen-Modell der Einteilung der Trainingsintensitäten. Also vielleicht nochmal einmal kurz rausgezoomt, wenn wir über unterschiedliche Trainingszonen sprechen, dann ist ja der Hintergrund, dass wir in irgendeiner Form ein Mittel finden wollen, um gewisse Intensitäten zu quantifizieren. Wenn ich das jetzt hemdsärmlich definieren müsste, so anhand meiner...
Im T-Shirt.
Training, richtig, im T-Shirt, anhand meiner Trainingsbereiche, die ich so benutze, dann würde ich das in etwa so sagen, wie du es eben auch gesagt hast. Diese Zone 2, von der wir da sprechen, ist irgendwie sowas wie Oberkante, Grundlagen, Ausdauer 1 Bereich, Unterkante G2, vielleicht noch bis zur Mitte G2, aber eigentlich eher Unterkante.
Was ich bei der Recherche gelesen habe, was amerikanische Top-Trainer gesagt haben, das Zonenmodell dient eigentlich für sie in erster Linie dazu, zur Kommunikation zwischen Trainer und Athlet.
Genau.
Aber was noch viel wichtiger ist, haben sie dann hinterher gesagt, zwischen Trainer und Athlet muss es einen Konsens geben, wie sich die Einheit anfühlt.
Voll. Was ich immer sage, ist einfach, hab halt dauerhaft Zug auf der Kette, konzentrier dich, daddel nicht rum. Wir unterbrechen ganz kurz für den Werbepartner unserer heutigen Folge. Denn die aktuelle Folge Junk Miles wird dir präsentiert von AI Diagnostics. Und AI Diagnostics ist ein auf künstlicher Intelligenz basierender Leistungstest für das Radfahren, den du ganz einfach zu Hause durchführen kannst. Der Leistungstest ist dabei zwar körperlich anstrengend, aber dann doch irgendwie auch simpel. Denn egal, ob du ihn indoor oder outdoor, auf Zwift oder auf der Straße fährst, du absolvierst das Testprotokoll, lädst deine Trainingsdatei hoch und erhältst sofort Auskunft über deine Leistungsfähigkeit, deine physiologischen Stärken und Potenziale, deinen Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel und vieles mehr. Mit dem Code JUNKMILES30 erhältst du exklusiv 30% Rabatt auf eine einzelne Leistungsanalyse oder das Saisonpaket bestehend aus 3 Analysen. Gehe dazu einfach auf ai-diagnostics.net, den Link findest du auch unten in den Shownotes, registriere dich auf der Plattform und sichere dir deinen Rabatt.
Ende der Werbung.
Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Junk Miles Donnerstag. Euer Lieblingspodcast ist hier. Mein Name ist Björn Gesmann. Mir gegenüber, diesmal jetzt auch optisch zu sehen, es gab schon einen kleinen Anriss quasi bei der ersten Kickoff-Folge. Jetzt hier in voller Farbe mir gegenüber Daniel Beck. Moin Daniel.
Hi Björn. Hallo zusammen. Ja, in alter Blüte kann man, glaube ich, sagen, gell?
Ist schon ein bisschen ungewohnt, ne, wenn wir uns, wenn wir so gegenüber sitzen, oder? Das dürfen wir auch mal sagen an der Stelle. Das ist total fein. Es wird deswegen hier heute kein Stück schlechter. Die nächsten 6,5 Stunden Unterhaltung stehen an für die Zuhörer da draußen. Da läuft angeblich ein Timer mit. Da werde ich hin und wieder hinschauen. Und die Absprache mit der Regie ist quasi, den kann man auch locker, also der geht eine Stunde, kann man auch locker nochmal 3-4 Mal resetten. Quasi, ist überhaupt kein Problem.
Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 1 bis 2 Stunden. Wir kennen es von Wetten, dass Thomas Gottschalk.
Gott, dem hat es nie irgendwie einer übt. Ja Gott, nein, er ist noch da. Wirklich. Das wird jetzt die Bildschlagzeile. Man hat irgendwo gehört, das und nein, Tommy geht's gut, glaube ich.
Ja. Ich glaube, er hört schlecht.
Das wie Phil Collins, habe ich auch mal
ist
gehört.
Das auch so?
Ja, der hat wirklich schwere Hörprobleme und das ist blöd, glaube ich, für einen Musiker.
Ich glaube, es sagen immer nur die Ehefrauen, dass sie schlecht hören.
Daniel, Thema der heutigen Stunde?
Wie es uns so im letzten Jahr ergangen ist und so am Rande ein bisschen trainingswissenschaftliches Geschwafel zum Thema Zone 2.
Zone 2.
Zone 2 ist ja ein ganz spannendes Thema, auch gerade für meine Altersgruppe, also die knapp 60-Jährigen plus, weil es wird mittlerweile auch mit, jetzt muss ich es richtig aussprechen,
Longevity
verbunden, jawohl. Genau.
Ja, Herzratenvariabilität ist normalerweise das Wort, was Sandra, wo sie sich schwer mit tut, okay, sag ich mal. Ja.
Ne? Und ich tue es mit Langlebigkeit.
Und deswegen doch einfach auf Deutsch, ist so ein schönes Wort.
Genau.
Einfach für immer leben. Was muss ich tun, um für immer zu leben?
Genau. Also Zone 2 trainieren, ob das wirklich so ist, das werden wir im Laufe der schon angesprochenen 4 bis 5 Stunden erörtern, aber wir können auch so über dies und das reden, was sich so getan hat.
Wenn du es definieren musst,
ja?
Wie ist die Definition von Zone 2? Und pass auf, ich gebe dir ein bisschen Zeit zu überlegen, ja? Und sage, bis zur Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich selber keine gehabt.
Keine Zone 2?
Ja, weil mir nicht genau klar, also ich kenne unterschiedliche Trainingszoneneinteilungen, ja? Und weiß ungefähr, was im wahrscheinlich eher amerikanischen 5-Zonen-Modell die Zone 2 ist. Aber ich will ganz offen sein, mir ist es nicht genau klar gewesen, wenn ich die jetzt hätte definieren müssen anhand eines Parameters, wäre mir nicht klar gewesen, wie genau die Definition von Zone 2 ist.
Wenn ich es jetzt jemand erklären müsste, würde ich sagen mittlerer bis oberer GA1-Bereich. Irgendwo vielleicht, je nach metabolischer Flexibilität, ein Unwort, über das wir nachher auch nochmal sprechen wollen, vielleicht sogar im Bereich der Fatmax, je nachdem. Da müssten wir aber dann erst noch Muskelbiopsien machen, die ja einige auch wirklich vermisst haben, habe ich in den Kommentaren gesehen. Du sollst mehr ein bisschen darüber reden, wie intensiv man in die Muskelbiopsie einsteigen muss. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie meine Muskelfaserbeschaffenheit ist. Ich glaube, das alles würde da reinspielen und ich glaube, das beweist schon, wie schwierig das ist. Also es ist irre, weil ich habe das letzte Jahr ja nichts anderes getan, als mich durch Zone 2 Trainingsartikel durchzukämpfen. Nicht, dass
deswegen
ich ein
hat die nächste Folge ein bisschen gedauert, ne? Die Recherche war so lang.
Genau. Ja. Nicht, dass ich ein einziges Mal Zone 2 trainiert hätte, weil ich habe auch mit dem Training ausgesetzt. Also wir haben einen kompletten kalten Entzug gemacht von Podcast und von sportlicher Aktivität. Jetzt auf dem Video, man wird sehen. Ja. Aber ich glaube, wir starten ganz stark beide mit dem Zone 2 Training. Wir nennen es einfach ab jetzt alles, was wir machen und was ein bisschen schneller ist als spazieren gehen, Zone 2 drehen. Nein, ich finde, die Definition ist wirklich schwierig. Ich finde es vor allem dahingehend schwierig, wenn man jetzt bei Profisportlern mal guckt. Und es gibt ja einen Tour de France-Sieger, der fast Paris-Roubaix gewonnen hat.
Und Flandern,
den ich fast berührt hätte vor mehreren Wochen, als ich bei Paris-Roubaix war, der ganz eng an mir vorbeigefahren ist. Und der fährt ja zum Beispiel Zone 2 über mehrere Stunden. Berghoch fährt er irgendwie 320 bis 340 Watt. Und wenn er dann so nach 3-4 Stunden immer noch auf der Ebene fährt er dann immer noch 280 Watt. Finde ich irgendwie, ist schon nicht so verkehrt. Also da frage ich mich dann auch, wenn das dessen im deutschen Sprachgebrauch Grundlagenausdauerbereich 1 ist. Schwelle bei Tadej wird wohl 450 sein. Johann Brunel sagte,
aber er wiegt auch 98 Kilo, muss man dazu sagen.
Er wiegt 65 Kilo, also nicht so viel wie wir.
Fast.
Also er ist ein bisschen leichter, aber das ist schon, finde ich, ist schon beachtlich. Also ich kann das nicht wirklich einordnen. Und da hatte ich aber auch nachher so ganz viele Fragen an dich, wie man Zone 2 sieht und wie die von Athlet zu Athlet unterschiedlich ist oder ob vielleicht im Profisport die Zone 2 auch ganz anders tituliert wird, weil da viel, also weil eine viel größere Basis ist, auf die man aufbauen kann. Gibt es denn Athleten von dir, die Zone 2 trainieren?
Also das ist ja jetzt wirklich, um das nochmal aufzurollen, wenn wir von Zone 2 sprechen, dann bezieht man sich ja allermeist zuhauf auf dieses 5-Zonen-Modell der Einteilung der Trainingsintensitäten. Jetzt gibt es 3 Zonen, es gibt 5 Zonen, es gibt 7 Zonen. Und was wir eigentlich so im deutschen Sprachgebrauch machen, ist ja nochmal mehr Kauderwelsch, als man eigentlich überhaupt machen kann, weil ja jeder Verband und gefühlt ja jeder Verein und was auch immer, was sein unterschiedliches Modell hat. Ich glaube, worauf man sich einigen kann und was richtig gut funktioniert, ist, dass man mal so ein 5-Zonen-Modell als Basis nimmt. Also damit würde ich erstmal anfangen und da würde ich so einen kleinen Flock in den Boden hauen und sagen, 5 Zonen machen Sinn. Weil, also vielleicht nochmal einmal kurz rausgezoomt, wenn wir über unterschiedliche Trainingszonen sprechen, dann ist ja der Hintergrund, dass wir in irgendeiner Form ein Mittel finden wollen, um gewisse Intensitäten zu quantifizieren. So, und jetzt machen wir das deswegen, weil unterschiedliche Intensitäten unterschiedliche Auswirkungen im Körper haben und vor allen Dingen unterschiedliche Stoffwechselwege, aber auch unterschiedliche Muskelfasern und so weiter ansprechen. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich dieses, also mit 3 Zonen kann ich irgendwie nichts anfangen. Das ist, glaube ich, okay, wenn du jetzt, man muss ja immer auch bei den Sportarten aufpassen. Man kann
wäre aber einfach, gell? Unter der Schwelle, an der Schwelle, über der Schwelle.
Ja, genau, genau. Aber dann ist ja die Sache, ne, unter der Schwelle ist halt, ist ein Riesenbereich. An der Schwelle ist ein sehr dünner Bereich. Wenn ich wirklich
an der Schwellenleistung mich bewegen will.
Über der Schwelle ist ein langer, kurzer Bereich.
Und über der Schwelle ist halt auch wieder so, wo du sagst, naja, 10% drüber oder 30 macht schon halt auch einen Unterschied. Ne? Und wenn ich da jetzt das Ganze, und so macht man es dann ja im Training, man geht ja dann hin und schreibt ja noch irgendeine Dauer zum Meister dran oder eine Distanz. Ne? Also laufe 3x1000 Meter in der Zone 2 beim Drei-Zonen-Modell. Und wenn ich jetzt sage, mache, keine Ahnung, 8x30 sekündig in Zone 3, also Oberschwelle in deinem Drei-Zonen-Modell, dann ist jetzt die Frage, ne? Sind das jetzt 10% darüber oder 30? Macht natürlich einen himmelweiten Unterschied. Sorgt auch für einen riesen metabolischen Stress.
Aber also ich mir das beim Laufen bei einem Anfänger, ehrlich gesagt, genau, mit einem Drei-Zonen-Modell, dadurch, dass wir ja diesen Recovery-Effekt, darüber haben wir ja mehrere Jahrzehnte gesprochen, den hat man ja beim Laufen nicht.
Ja.
Ich finde, da macht natürlich die Zone bis zur Schwelle, wenn ich es dann hinbekomme, da würde die eine Zone schon mal die erste Zone Sinn machen. Also wenn man jetzt mal ganz sophisticated wäre, wir würden jetzt für Einsteiger in einer bestimmten Sportart eine Zone ausgeben. Ja. Und die dann jetzt auch noch über eine Empfindungsskala, sei es jetzt RPE oder Borg-Skala, letztendlich steuern, ja. Wenn einer sagt, okay, Herzfrequenz ist mir zu ungenau, Geschwindigkeit beim Laufen kann ich als Anfänger noch nicht so einschätzen, wie ich laufe, dann wäre das. Aber du sprachst ja von dem Fünf-Zonen-Modell. Lass mal den Klamauk weg. Was ich da faszinierend finde, aber vielleicht nehme ich da auch viel vorweg, da ist ja die Zone 1 betitelt ja bei diesem Fünf-Zonen-Modell, wenn ich es richtig verstanden habe, Recovery. Also Erholung. Mhm. Und Zone 2 ist dann Aerob, was ja ein ganz, ganz großes Feld ist.
Mhm.
Also im Endeffekt, ich habe ja dann diesen aeroben Bereich, der dann in Tempo übergeht. Also aber wenn wir jetzt die Definition des Zone 2 Modells machen bei Aerob, dann habe ich ja da auch ganz unterschiedliche Stoffwechselwege drin, gell?
Ja.
Also ich kann ja in Anführungszeichen viel Fett haben.
Ja.
Also Gemisch habe ich ja immer, aber viel Fett, ganz viel Fett und dann auf einmal bin ich immer noch aerob, habe aber ganz oder verhältnismäßig wenig Fett und viel Kohlenhydrate. Und da finde ich es dann wieder metabolisch relativ schwierig zu sagen, das wird alles von einer Zone abgedeckt, also nach dem Fünf-Zonen-Modell. Aber vielleicht sagst du ja, das macht in der Praxis gar nicht so viel aus, weil ich ja immer schwanke.
Ja, also verstehe ich absolut und jetzt kommt halt wirklich hinzu, dass weil du hast mich eben gefragt, ob ich Zone 2 aufschreiben würde und so in der Vorbereitung, ohne es gewusst zu haben, hätte ich jetzt bald gesagt, aber ich glaube, ich habe es noch gestern zu dir gesagt, aber ich kenne niemanden, der in seinem Leben mehr G2-Intervalle aufgeschrieben hat. Mhm. Jetzt gibt es per Definition einen Unterschied zwischen Zone 2 und G2, wenn man so möchte, also wenn man da einen Unterschied sehen will, aber das, wovon wir ja sprechen, ist ja irgendein Intensitätsbereich, der signifikant unterhalb der Schwelle liegt. Jetzt müssen wir vorsichtig sein, was Schwelle jetzt gerade bedeutet. Ne? Also weil da bezieht sich halt auch, das ist halt, liegt halt einfach daran, dass das viele englischsprachige oder aus dem englischen Sprachgebrauch Paper sind, die kennen nicht G1, G2 und EB. Und wenn die von Schwelle sprechen, dann kennen die auch nicht aber nicht nur anaerobe Schwelle, sondern die sprechen eher von Zone 1, 2, 3, 4, 5 und sowas wie Laktatschwelle 1 und 2.
Mhm.
Und das ist ja so ein Stück weit die Ausgangsbasis. Ne? Und
bei deren Laktatschwelle 2 ist unsere IANS?
Ja,
so?
Kannst du genauso sagen. Also wenn man das, wir machen es jetzt einfach. Also Laktatschwelle 2 ist wie FTP, ist wie anaerobe Schwelle. Wenn man es metabolisch sauber sagen wollen würde, dann wäre es das Maximum Lactate Steady State, also der Punkt, bei der wir metabolischen Fließgleichgewicht haben aus Produktion und Abbau von Laktat. Mhm. Alles andere versucht ja, diesen Punkt über einen kleinen Umweg herauszufinden. Oder was heißt eigentlich keinen kleinen Umweg, sondern über irgendeine diagnostische Form, ohne dass du einen Maximum Lactate Steady State Test im Labor machen musst. Also für alle die das nicht wissen, wenn man das macht und wenn man den zur Validierung zum Beispiel nutzt bei einer wissenschaftlichen Studie, dann kann der gerne mal mehrere Tage dauern. Deswegen macht man das jetzt nicht im Alltagsgebrauch, sondern man bedient sich halt an irgendwelcher Testmodelle, die dann irgendwo diese Schwellenleistungen herausfinden sollen. Und LT2, Lactate Threshold 2, ist quasi unsere, und wir sagen jetzt einfach mal Schwelle. So, und die erste Laktatschwelle, die definiert sich immer so ein bisschen darüber, dass man sagen kann, Da stellen wir fest, dass der Körper verhältnismäßig etwas mehr Laktat produziert als noch so im absoluten Grundlagenbereich. Mhm. Also der ist ein bisschen mehr gefordert, der produziert ein bisschen mehr Laktat. Dadurch, dass er das produziert, muss er das an irgendeiner Stelle auch ein bisschen puffern. Für diesen Puffer hat er eine gewisse CO2-Abatmung vermehrt. Mhm. So, und dadurch, das kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Spirometrie mache, kann ich das erkennen. Wenn ich da jetzt einen Stufentest machen würde und ich würde irgendwie das über mehrere Minuten quasi an einer bestimmten Intensität fahren, dann könnte ich sagen, okay, alles klar, ich erkenne jetzt hier etwas mehr CO2-Abatmung. Ich erkenne, dass quasi die Sauerstoffaufnahme auch ein kleines bisschen auseinandergeht quasi zur Linearität der Leistung. Und daran kann ich das festmachen. Oder auch, ne, es gibt ja nicht nur die Metrik Sauerstoffaufnahme oder CO2-Abatmung. Ich würde es erkennen, wenn ich das erste Mal von einem signifikanten Anstieg in der Laktatproduktion, Konzentration sprechen kann.
Okay, man kann aber nicht einfach sagen, in dem Moment, wo 2 Millimol erreicht sind, ist also nee. So, es gibt so alte BDR-Protokolle, was heißt alt?
Ja.
Also die sind auch nur 15 Jahre alt. Da habe ich mal einen Stufentest gemacht. Da ging es nicht mit, also damals. Atemgasanalyse, damals, ja. Sondern da gab es dann irgendwie, ach guck mal, das Laktat hat sogar am Anfang hat sich sogar erstmal abgebaut bei mir, dann ist es angestiegen, dann war es bei 2 Millimol, dann hieß es, das ist die LT1. Wenn man das natürlich bei jedem bei 2 Millimol macht, finde ich es auch komisch, gell? Also, weil ja, du das, weißt ja nie, genau. Wenn jetzt einer ein Hochlaktatler ist, dann sind 2 Millimol für den vielleicht 3 also Millimol. Pillepalle. Ja.
Ja, also genau, ne? Das kann halt sehr gut sein. Und wie du es richtig sagst, also wenn wir uns den Verlauf vorstellen würden, dann ist so eine Laktatleistungskurve, wenn man so will, die hat einen gewissen Ruhewert. Dann für gewöhnlich, wenn ich mit der leichten Belastung starte, dann ist immer so, dass die ganze Respiration, die ich überhaupt erst angeschmissen habe, dazu führt, dass ich tendenziell vielleicht sogar etwas niedriger bin als Ruhewert. Mhm. Dann erfolgt leichter Anstieg. Und jetzt ist die Frage, wo du dann, und um das klar zu sagen, das Rausfinden der LT1 ist eine rein interpretatorische Frage. Okay. Also da sitzt der Diagnostiker, der die Erfahrung hat, der das Protokoll versteht und Sportwissenschaft versteht und sagt dann, da ist deine LT1. Okay. Würden wir 5 verschiedene Sportwissenschaftler fragen, dann werden wir wahrscheinlich 4 verschiedene Antworten bekommen. Nicht jetzt im Sinne von, der eine sagt 1,5 und der nächste 4,5, aber ob das dann bei 1,5 ist, bei 1,7, bei 2 oder bei 2,1, ja, das sei jetzt dahingestellt. Es hängt halt auch immer von dem ab, den du da vor dir hast und von dem, der es interpretiert. Mhm. So, und da muss man halt schon sagen, und jetzt meine ich das gar nicht negativ, aber da fängt die Ungenauigkeit an und damit die Herausforderung fürs Rausfinden, wo ist jetzt gerade Zone 2. Ja, wenn wir jetzt, also so beschreibt es auch jedes wissenschaftliche Paper, die Zone 2 befindet sich irgendwo leicht unter oder an der LT1. Mhm. Und das haben wir jetzt gerade schon gesagt, ne? Das ist jetzt eine interpretatorische Frage, wo ist genau die LT1 und was bedeutet dann leicht drunter? Und da werden wir auf jeden Fall schon, und jetzt will ich gar nicht, das soll überhaupt nicht negativ konnotiert sein, aber da werden wir gewisse Unsauberkeiten finden, weil es jeder dann doch etwas anders interpretiert und weil halt auch die Frage ist, sind wir jetzt da drunter, ist das da dran und so weiter. Und da wird es halt ein bisschen schwammiger so. Und das ist halt etwas, was uns bewusst sein muss, wenn wir über Zone 2 oder über jede andere Trainingsintensität sprechen, ja, wirklich jede andere, dass das halt eine Sache ist, die ist ein bisschen Pi mal Daumen. Mhm. Und das ist auch okay so, aber wir müssen uns dessen bewusst sein und wir müssen uns auch im Klaren darüber sein, dass es nicht so einfach funktioniert, dass wir jetzt hingehen und sagen, also da wird mir ja heiß und kalt, aber wenn wir so anfangen, das anhand von maximaler Herzfrequenz abzuleiten und dann in Prozente anzugeben zum Beispiel, da kann man immer getrost sagen, das ist keine adäquate Methode, um einen Trainingsbereich festzulegen.
Das fand ich auch ehrlich gesagt ganz schön irre, als ich das gelesen habe. Also maximale Herzfrequenz, wo habe ich die bestimmt? Beim Schwimmen, beim Laufen? Wenn ich mich gerade im Autoverkehr aufgeregt habe, oder dann kann ich nur über den Blutdruck kommen, gell? Also wann ist mein Blutdruck bei 200 und davon leite ich dann ab, so nach dem Motto, wie ich trainiere. Also um es jetzt mal spöttisch zu sagen, weil das sind, da haben wir auf einmal Parameter, die ja irre sind, ja. Also stellen wir mal vor, wir sind im Ermüdungszustand. Was passiert dann? Dann geht unsere Herzfrequenz nicht mehr hoch und wir denken, wir müssen bei 150 Zone 2 fahren und aber 160 ist nach, ich sage jetzt mal, 3 Wochen Rennradtouren fahren, ist gar nicht mehr existent.
Und die Leute vergessen immer, es ist auch gar nicht so leicht, deine wirklich wahre maximale Herzfrequenz rauszufinden. Belaste dich mal so aus, dass du sagen kannst, das ist jetzt hier das Maximum und ich habe es danach noch 2-mal probiert und komme nicht mehr drüber. Mhm. Also, weil das ist ja die Voraussetzung, ne? Maximale Herzfrequenz ist ja nicht das Maximum, was ich da sehe, wenn ich irgendwie am Wochenende 3 Stunden Rad graveln gewesen bin, so ungefähr, sondern ja, wirklich das, was dein Herz imstande ist, maximal an Frequenz herzugeben. Das ist nicht so leicht rauszufinden, wie man denkt. Also das erscheint immer wie eine einfache Metrik, aber also das sehe ich nicht so.
Vor allem, ich finde es eklig, wenn man es dann wirklich mal hat. Also ja, wenn man sich wirklich mal komplett erschöpft hat.
Ja.
Es ist ja doch, gibt ja doch schon einen blechernen Geschmack im Mund. Also dass die Nasenspitze kribbelt oder man irgendwie denkt, es ist nicht so ein schöner Zustand.
Ja, voll. Nee, absolut. Also. So, und deswegen, also ich meine, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Wenn wir jetzt die Zone 2 definieren müssen, dann machen wir das nicht anhand der maximalen Herzfrequenz, sondern wir würden uns immer bei solchen Dingen, egal um welche Trainingsintensität es geht, zumindest mal bis hin zum Schwellenbereich, das möchte ich mal noch festlegen, also bis hin zur, wenn man so will, jetzt gerade LT2, also unsere Schwelle, die wir hier hausaus immer auf Deutsch so definieren. Bis dahin brauchen wir eigentlich immer irgendeine Form von konstanter Belastung, von der wir dann eine gewisse Metrik nehmen, die wir daraus ableiten, anhand derer wir dann hingehen und wegen mir auch prozentuale Ableitungen finden. Das macht Sinn. Es muss ja auch irgendwie praktikabel sein. Ja. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Will sagen, wir bräuchten sowas wie eine kontinuierliche Sauerstoffaufnahme. Wir bräuchten eine Laktatkonzentration, die sich über die Zeit hergestellt hat. Wir nehmen auch gerne eine Herzfrequenz, das ist total fein, aber eben nicht die im Maximum oder sowas, sondern halt irgendwas, wo man sagen kann, war einer gewissen Belastung ausgesetzt. Ich musste 200 Watt fahren als Beispiel und dann 225 und dann 250 und so weiter und so fort. Und dann schaue ich, wie diese Leistung, die ich über einen längeren Zeitraum, also mindestens mal 4-5 Minuten gefahren bin, wie die sich dann auswirkt in Form von Blutlaktatkonzentration, VO2 und so weiter. Und anhand dessen könnte ich dann hingehen und sagen, okay, jetzt habe ich irgendeine Art, eine VO2, mit der ich dann herausfinde, wo mein Fatmax-Bereich liegt. Ich habe vielleicht eine Blutlaktatkonzentration, wo ich meine LT1 markieren kann. Ich habe aber vielleicht auch am Ende des Tages, so wie wir es ja bei Heißes auch machen, ein Schwellenmodell, wo ich sage, da ist meine anaerobe Schwelle und ich gehe jetzt von der hin und leite von der prozentual ab, wo jetzt gerade G1, G2, EB oder wenn man so will, Zone 1, Zone 2, garantiert auch noch Zone 3 ist, bevor ich dann da irgendwo drüber komme.
Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, der Fatmax-Bereich liegt in Zone 2, ist es ja erstmal nicht falsch, gell? Wo soll er sonst liegen?
Ja, es ist nicht falsch, aber die Frage ist, ob der dann nicht, also wenn wir Fatmax definieren, dann sprechen wir davon, dass das die Intensität ist, bei der wir die größte absolute Menge an Fetten verstoffwechseln. Mhm. Die Grundvoraussetzung dafür ist, wir brauchen immer noch eine niedrige anaerobe Aktivität.
Das heißt, wir nicht zu viele Kohlenhydrate verschleudern.
Das heißt, genau, weil wir müssen immer noch in einem Bereich sein, wo wir gerade relativ wenig Kohlenhydrate verbrauchen. Reminder ist, Kohlenhydratverbrauch immer exponentiell unter Belastung. Also das kann sich halt auch sehr schnell dann umswitchen. Und aber auch schon eine relativ große Menge an Energie, die dann eben nicht aus Kohlenhydraten zur Verfügung gestellt wird, sondern aus Fetten. Mhm. So, und jetzt, wenn man wirklich eine Diagnostik machen würde, um nur den Bereich rausfinden zu wollen, dann würde ich den Sportler fragen, wo er ungefähr denkt, wo seine FTP liegt zum Beispiel. Dann würde ich den da bei, 70% von starten lassen, ganz grob. Oder vielleicht sogar 65. Würde den das fahren lassen über eine gewisse konstante Dauer. Und dann würde ich mir irgendwie VO2 und VCO2 anschauen. Also Sauerstoffaufnahme, Kohlendioxidabatmung. Und ja, dann gibt es auch irgendwann Formeln, an denen du dich bedienen kannst, wo du dann sagen kannst, hier liegt jetzt voraussichtlich der Fatmax-Bereich
zum Beispiel. Also könnte das im Endeffekt sein, dass für die angestrebte Zone 2, oder die man jetzt längerfristig fährt, wenn man jetzt davon mal redet, könnte es sein, dass es Sportler gibt, deren Fatmax-Bereich dann im Endeffekt ungünstig ist, weil sie dann schon zu viel Kohlenhydrate rausschleudern?
Deren Fatmax-Bereich ungünstig ist?
Also nehmen wir mal an, also wir sagen, Wir machen mal die Hypothese, Zone 2 ist gleich Fatmax. So. Also einfach mal so, metabolische Flexibilität ist ja toll, Fettstoffwechsel wird getriggert, also im Optimum, wir können ja nachher auch generell mal drüber reden, was das überhaupt bringt, so nach dem Motto. Aber dann könnten wir ja im Endeffekt Sportler haben, die viele langsam zuckende Muskelfasern haben, die im Endeffekt einen hohen Fatmax-Bereich haben, bei gleichzeitiger ökonomischem Kohlenhydrat Verstoffwechslung. Ja. Und wir können so Leute haben wie mich. Oh, Fatmax ist hoch. Da unten läuft aber, da laufen aber schon 60 Gramm Kohlenhydrate durch. Ja. Was ja relativ ungünstig ist, wenn ich dann, also gut, bei 60 Gramm Kohlenhydraten könnte man auch noch 3 Stunden fahren, wenn man mal nachbaut. Aber man müsste immer nachlegen. Ja. So. Und deswegen, also da bin ich so ein bisschen auch, was die Profis angeht, wo ich dann immer denke, okay, die haben einen anderen Stoffwechsel. Ja. Die haben alle schon einen guten Fettstoffwechsel. Ja. Auch ein Klassikerfahrer wie Mathieu van der Poel hat schon einen Bombenstoffwechsel, also hat schon einen guten Fettstoffwechsel. Der hat nicht so einen guten wie Jonas Vingegaard oder Tadej Pogacar. Aber der ist ja auch schon exorbitant gut im Vergleich zu einem Oetschgruber oder einem Jedermann, ja? Also jetzt, wir reden ja da nicht von 0,8 oder
so. Ich habe jetzt verstanden, worauf du hinaus willst.
Also deswegen habe ich jetzt gerade so überlegt, wenn wir Fatmax nehmen würden bei bestimmten Zielgruppen, ja, dass es stimmen könnte und bei anderen würden wir komplett daneben liegen.
Voll.
Okay, gut.
100%. Gut. Also, nee, hast du genau richtig gesagt, ne? Und jetzt nochmal, ich komme aus einer anderen Richtung jetzt gerade. Wir brauchen eine individuelle Bestimmung von Zone 2 und uns muss klar sein, dass das erstmal nur eine Trainingsintensität ist, die noch nichts über den Stoffwechsel an der Stelle aussagt. Also wenn wir das jetzt eingrenzen und wir sagen, ich habe einen Fahrer, der soll Zone 2 fahren, dann müssen wir uns immer fragen, was wir wollen. Wenn wir wollen, dass der im Fatmax-Bereich fährt, dann müssten wir es anders bestimmen. Da können wir nicht einfach hingehen und sagen, Fatmax ist gleich Zone 2. Weil das kann halt auch gerne mal falsch sein. Mhm. Ja, also da hast du völlig recht. Und das müssen wir auf jeden Fall voneinander trennen. Und dann ist das natürlich auch so ein bisschen die Frage, ne, und jetzt, ich meine, wir schieben jetzt hier kleine Prozentpunkte hin und her irgendwie und kommen nicht auf den grünen Zweig. Und ich glaube, also das machen wir jetzt seit 25 Minuten, die Uhr läuft mit. und das machen wir aber deswegen, nicht weil wir beide hundsdoof sind und uns nicht auf eine Definition einigen können, sondern weil auch jedes wissenschaftliche Paper damit einleitet, dass es halt keinen Konsens gibt, wo genau die Zone 2 anzusiedeln ist. Mhm. Ja, und das ist ja auch so das, was überall dabei rauskommt. Ich würde gleich gerne eine schöne Studie zitieren wollen, die da eine richtig coole Untersuchung gemacht hat, wie ich finde. Aber die Definition ist ja sowas wie 75-80% der Critical Power. Also das setzen wir jetzt wieder gleich mit FTP und Schwelle und so weiter. Das könnte eine Definition sein. Jetzt kann die Definition auch sein, ich habe es mal rausgesucht hier, Blutlaktatwert zwischen 1 und 2 Millimol.
Gut, da wäre ich ganz weit unten.
Für alle die jetzt gerade nicht per Video zuschauen, aber ich halte hier so einen Balken hin über 2 Meter Breite und will deutlich machen, diese 2 Meter ist ungefähr der Abstand zwischen 1 bis 2 Millimol. Also das ist schon gravierend groß, ne? Das kann riesig sein, auch von der Range. Und so ganz genau bestimmen kann man das nicht. Wenn ich das jetzt hemdsärmlich definieren müsste, so anhand meiner
im T-Shirt.
Training, richtig, im T-Shirt, anhand meiner Trainingsbereiche, die ich so benutze, dann würde ich das in etwa so sagen, wie du es eben auch gesagt hast. Diese Zone 2, von der wir da sprechen, ist irgendwie sowas wie Oberkante Grundlagen Ausdauer 1 Bereich, Unterkante G2, vielleicht noch bis zur Mitte G2. Mhm. Aber eigentlich eher Unterkante. So. Mhm. Und das erklärt auch, warum, und jetzt sag du mir gleich, was Tadej Pogacar gesagt hat im Podcast bei Peter Attia. Atti, heißt er so?
Attia, genau.
So. Ich glaube, 80% ungefähr seiner Trainingszeit verbringt er in Zone 2.
Ja, das fand ich ganz spannend, ja.
Also er macht halt 80% seiner Trainingszeit im oberen Grundlagen-Ausdauer 1 Bereich.
Ja.
Quasi. Oder unteren G2 Bereich.
Ja, ich glaube eher unterer G2 Bereich. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass, wenn das stimmt, was uns die Radsportcoaches erklären, sagen sie, wir trainieren mehr in Zone 2, weil die Rennen mehr in Zone 2 gefahren werden.
Ja.
Jetzt ist so die Frage, okay, wurden sie früher nicht auch in Zone 2 gefahren und haben einfach nur mehr wehgetan, weswegen beim Endeffekt viel später in den Finale reingeht, früher. Mhm. Also heute, wenn man so überlegt, beginnen die Radrennen im Endeffekt schnell zu werden, 80 Kilometer vor Ende, ja. Mhm. Früher begannen sie weh zu tun, mit einigen Ausnahmen 30 bis 50 Kilometer vor Ende. Also wir reden früher 2 Stunden, also eine Stunde mehr Volllast sozusagen. Mhm. Und wenn man jetzt Paris-Roubaix anguckt, 150 vor Ziel sind die schon, begann da schon Ausscheidungsfahren, ja, also irre, so nach dem Motto. Das heißt dann zwar, es wird um Position gefahren, aber nach dem Wald von Arnberg, der war irgendwie bei Kilometer 110, so nach dem Motto, da war das Rennen für ganz viele schon gelaufen.
Ja,
so. Das
war brutal.
Das ist natürlich irre. Wenn man Flandern-Rundfahrt anguckt, auch, also wie viel fahren da vorne noch von denen, die angefahren sind. Also ich hatte mir auf dem Weg hierher überlegt, man müsste mal wirklich die World Tour Coaches fragen, ich habe, also weil ich mittlerweile auch das Gefühl habe, das schweift jetzt ein bisschen ab, dass mittlerweile die Domestiken auch anders trainiert werden. Also Finn Fischer Black ist von UAE zu Red Bull Bora Hansgrohe gewechselt und sagte in einem Artikel bei Rouleur, so nach dem Motto, er kann keine Rennen mehr über 200 Kilometer fahren. Kann er nicht mehr. Da geht ihm der Tank aus. Das heißt also, werden jetzt mittlerweile die Helfer im Endeffekt, werden die teilweise getimt, dass sie nur noch 100 Kilometer oder 150 Kilometer schnell fahren und dann aber, dann hört es komplett auf. Also wir haben jetzt so Mediofahrer, die im Endeffekt einfach sagen, ich dab jetzt 330 bis 350 Watt. So nach dem Motto, halt das Feld zusammen oder fahr hinterher. Wie bei Mailand Sanremo, ich muss den Abstand zu den Ausreißern irgendwie klein halten. So nach dem Motto, und ab dem Moment ist mein Job getan, ich biege ab und mehr kann ich vielleicht auch gar nicht mehr oder mehr ist auch gar nicht mehr von mir gewünscht. Ja, also früher hat man gesagt, okay, ich muss mit so vielen Helfern wie möglich ins Finale gehen.
Ja.
Mittlerweile, wenn man sich die klassischen Rennen anguckt, dann sind im Finale nur noch Kapitäne. Bei der Flandern-Rundfahrt hat der Lidl Dreck mal zwei Leute mehr.
Ja.
So nach dem Motto, aber wenn man anguckt, Matthias hier, der fliegende Holländer, also Mathieu van der Poel oder so, der ist auf sich allein gestellt, der will gut positioniert werden, der will, wenn mal eine Lücke aufgeht, dass man die Felder wieder zusammenfährt, aber wenn dann richtig die Post abgeht, erwartet der nicht, dass irgendwie da noch einer mit rumfährt, wie zum Beispiel am Berg, wo zum Beispiel ein Yates nochmal vor Pogacar fährt oder ein Jorgensen vor Vingegaard oder so. Also das war nur so nebenbei und um zurückzukommen auf die Zone 2, also man müsste wirklich mal gucken, also kann man natürlich nicht, weil man müsste ja in die Sportlerkörper reingucken, was war zu Ulrichs und Armstrongs Zeiten, so nach dem Motto. Also,
ich habe da noch eine Muskelbiopsie, warte kurz.
Entschuldigung. Dein Reagenzfeld. Nein, einfach, dass man mal guckt, okay, wie waren die physiologischen Anforderungen? Also, weil ich glaube, hinten raus waren sie identisch. Aber was ist vor dem Finalanstieg passiert?
Ich glaube, das Prinzip ist ganz simpel.
Okay.
Man trainiert heute nicht mehr lulli und locker. So, und das ist das, was passiert. Ich glaube, da,
aber brennt man dann nicht den Athleten mehr aus oder macht man das alles über die Ernährung, dass man im Endeffekt sagt, während du früher einen Riegel gegessen hast, alle zwei Stunden, isst du halt heute drei Riegel alle Stunde, so nach dem Motto. Also, weil Oscar Freire hat zum Beispiel irgendwie das Zitat gebracht, er brauchte bei Mailand Sanremo ein Gel.
Ja.
Und Oscar Freire hat das mehr als einmal gefunden.
Ich wollte gerade sagen, dreimal mindestens, würde ich jetzt sagen. Ja.
Also einmal hat das geschenkt bekommen.
Ja,
so.
Warum nicht drüber reden, ja.
Und wo ich dann auch denke, wie kann sowas sein? Ja, das Rennen geht knapp 300 Kilometer. Wie fährst du das mit einem Gel?
Aber das ist hundertprozentig das, was passiert. Du bist auch im Training. Ein schöner Podcast von Tim Podlogger habe ich letztens gehört, der da ging es um Kohlenhydrataufnahme zwischen den Alten und den Jungen. Und dass man die Alten motivieren muss, dass sie mal anfangen zu essen, weil das kennen sie von früher nicht. Und die Jungen musst du manchmal einbremsen, dass sie nicht zu viel essen, dass sie nicht auch bei jeder lockeren Ausfahrt.
Bin ich praktisch ein junger Rennfahrer, weil du hast ja neulich gesagt, meine.
Nur halt ohne das Rennen fahren.
Richtig, ja. Mhm. Aber ansonsten jung. Also was das Essverhalten angeht, bin ich ein junger Rennfahrer. Ganz
klar. Absolut. Das kann man genauso sagen. Ein Zögling.
Wirklich. Da möchte ich übrigens nochmal drauf, nachdem ich da von dir so übelst gedisst wurde.
Was denn?
Dass ich kein aktiver Profi mehr bin.
Das war kein Diss. Du hast die Abgrenzung geschaffen in der ersten Kickoff-Folge hier und hast nochmal ganz klar gesagt.
Der Kollege Gesmann und ich werden dieses Jahr gemeinsam eine sportliche Veranstaltung bestreiten. Oh Gott. Und es wird nicht sein, wir werden nicht ins Olympiastadion, wir werden nicht ins Volksparkstadion gehen. Wir werden gemeinsam graveln. Bis dahin werde ich einige Zeit nicht in Zone 2 verbracht haben. Das können wir machen, oder?
Graveln ist dauerhaft Zone 2.
Also, nee, bei mir nicht.
Na, okay.
Bei mir ist es over-under.
Oder so. Naja, okay.
Also das ist ja auch spannend. Also da kommen wir später zu. Warum, wie man Zone 2 fahren soll. So. Mm. Das war jetzt der kleine Exkurs. Entschuldigung. Aber das hat mich so beschäftigt.
Ich sage das immer gerne, dass ich habe das manchmal ganz gerne, wenn ich so, vor ein paar Wochen bin ich in Nizza gewesen für die Ironman-Strecke nochmal mit einem Sportler, den ich betreuen darf. Und das, was ich dann immer sage, ist, Da war ja auch viel Radfahren dann, weil Streckencheck brauchtest du, also brauchst du nicht für die Promenade machen, wo du viermal die gleiche Runde läufst, die flach ist und auch nicht fürs Schwimmen, sondern halt fürs Radfahren. Mhm. Und was ich immer sage, ist einfach, hab halt dauerhaft Zug auf der Kette, konzentrier dich, daddel nicht rum, so dieses, und dann du fährst sowieso alleine, dadurch ist das schon mal eine ganz andere Dynamik, die du selber steuerst und dann ist das quasi ein fünfstündiger Zone-2-Ride, wenn du so möchtest. Also das ist genau das, was dann passiert. Dann hast du ab und zu die Situation, dass die Topografie es hergibt, dass du auch mal darüber hinausgehst, dann bist du wahrscheinlich eher so anhand des Fünf-Zonen-Modells jetzt gerade irgendwo Zone 3, ist immer noch unter Schwelle, ne? Also ist so quasi eine Mischung aus Mitte G2 bis Unterkante EB, also du bleibst schon noch unterm Schwellenbereich irgendwo. Ja. Der wäre ja per Definition in der Mitte vom EB-Bereich, wenn man so möchte. Ist auch nicht ganz richtig, der geht eigentlich von 90 bis 105%, also nicht zu weit darüber hinaus. Lieber ein bisschen darunter. So, und
also 97,5?
Genau, 97,5. Und
was wehe, ja ganz einfach ist, auszurechnen.
Ja, und genau. Wehe das nicht sauber gepaced. So, und was sich da zum Beispiel auch ergibt, und da will ich gerne noch ein bisschen drauf hinaus, ist, wenn ich dem Athleten das selber überlasse und der ein gutes Gefühl hat für Einteilung von Trainingsintensitäten und so weiter, dann sage ich dem auch gerne, oder gebe ich dem das gerne als Anweisung mit, das nach Gefühl zu steuern. Mhm. Weil in den 5 Stunden passiert eine Menge mit dir. Ne? Mhm. Am Anfang, und du bist da den 3. Tag in Folge, fühlen sich die Beine nicht fluffig an. So, die müssen erstmal aufgehen, sagen wir es mal einfach so. Dann bist du irgendwann warm, dann hast du das Frühstück auch nicht mehr so im Magen liegen und so weiter. Dann bist du in der Bewegung, dann läuft das. Dann klart vielleicht auch das Wetter auf, ist 3 Grad wärmer als beim Start. Das sind alles so Dinge, die gehören halt dazu. Und dann fährst du Stunde 2, 3 mit richtig gut Zug. Das ist jetzt bei dem Nizza-Kurs auch so, dass du gerade da halt auch in den Bergen bist und so weiter. So, und dann kommt vielleicht auch irgendwann mal ein kleines Tief, wo du sagst, ja, okay, jetzt ne, muss ich mich hier ein bisschen durchbeißen. Und irgendwann setzt auch die Ermüdung ein. Die wirst du nicht vermeiden können. Und wenn das in Anführungsstrichen nur eine Trainingsausfahrt ist, dann nimmst du auch nicht 100 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde unbedingt. Mhm. Also schon wichtig, 60 bis 80 zuzuführen, finde ich, um einfach die Qualität des Streckenchecks zu wahren, weil ansonsten hängst du in der 5. Stunde durch, sollst aber, und das ist ja das Prinzip bei dem Nizza-Kurs, sollst aber nochmal Vollgas bergunter fahren. Also du musst da schon
konzentriert bleiben
und mit richtig sein, Schwung rein. Also, weil ansonsten brauchen wir die Strecke nicht checken. Ich will wissen, wie die Kurve ist, wenn du die mit 35 fährst im Auflieger und nicht mit 20 im Basebar. Das interessiert mich dann nicht. Die Erfahrung brauchst du nicht sammeln. Mhm. Ne? Dafür sind wir nicht da. Und genau, deswegen Qualität wichtig über die Kohlenhydrataufnahme, aber trotzdem setzt ja dann irgendeine Form von Ermüdung ein, weil das vielleicht der 2., 3. Tag in Folge ist, wo du jetzt hier 4, 5 Stunden Rad fährst. Und auch das zum Beispiel hat ja eine immense Auswirkung auf den Trainingsbereich. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, 75 bis 80% von der Schwellenleistung, dann ist das ein variables Konstrukt. Das ist nicht so, dass das für immer stoisch gleich bleibt, sondern das hängt ab von der Tagesform, von der Kohlenhydratzufuhr, von der Glykogenspeichergröße und so weiter und so fort. Und das variiert auch in so einer Ausfahrt, wenn irgendwann Ermüdung einsetzt und wir an dem Punkt sind, dass unsere Glykogenspeicher sich leicht leeren. Dann haben wir die Situation, dass wir zum Beispiel mehr Sauerstoffaufnahme brauchen, weil wir Lipidstoffwechsel, also Fettstoffwechsel betreiben müssen, um halt die Energie weiterhin aufrechterhalten zu können. Das strengt uns mehr an. Ja. Darauf reagiert die Herzfrequenz. So, check für deine Herzfrequenz als Einordnung. Wird schon mal nicht funktionieren, also wird nicht funktionieren, sondern hat
wird
da
dir einen Hinweis geben, ja.
So, das Gleiche ist aber mit der Laktatkonzentration auch, ne? Wo du dann sagen würdest, wenn irgendwann am 3. Tag die Ermüdung da ist und deine Glykogenspeicher sich leeren, ja, dann ist der vermeintlich erste Anstieg in deiner Laktatkonzentration vielleicht auch erst bei einer späteren Leistung, heißt aber nicht, dass es dir da gerade besser geht oder sowas, ne? Also das darf man dann auch nicht vergessen. Und deswegen, das will ich nur sagen, das ist halt schon ein flexibles Konstrukt. Die Voraussetzung, wenn ich das richtig machen will, also in der Zone 2 zu trainieren, ist halt erstens, ich muss die individuell bestimmen. Ich muss auf jeden Fall, das hast du eben passend rausgearbeitet, die Hintergründe meiner Physiologie kennen. Ich muss wissen, wann ich wo, wie viel Fettstoffwechsel und Co. betreibe. Wenn ich irgendwie präzisieren will, dass ich mit der Zone 2 auch einen gewissen Energiestoffwechselweg antitsche. Und dann muss ich hingehen und mir überlegen, dass nicht eine Metrik das Allheilmittel ist, sondern ich nehme gerne eine prozentuale Ableitung. Und dann kann ich das überprüfen. Dann nehme ich Leistung als ein Parameter, klar, objektiv, immer einfach zu bestimmen und so, oder auch im Training als Steuerungsmöglichkeit. Ich nehme aber gerne auch die Herzfrequenz dabei, weil wenn die Ermüdung einsetzt, dann kann ich vielleicht getrost hingehen und kann sagen, okay, jetzt richte ich mich gegebenenfalls nach meiner Herzfrequenz, und wenn ich merke, die sinkt, ja, dann verschiebe ich das vielleicht gerade die Zone ein Stück weit eher Richtung weniger Power, weil ich merke, bei gleicher Power habe ich eine größere Herzfrequenz, drifte also aus der Zone 2 raus. Was ist jetzt richtig? Leistung oder Herzfrequenz? Und ich würde sagen, kommt drauf an, was der Einfluss für die Herzfrequenz ist. Wenn es jetzt 2 Tassen Kaffee waren oder ein Koffeingel oder 10 Grad mehr, weil du bist jetzt oben auf dem Hochplateau und nicht mehr in den Bergen. Also da scheint die Sonne und da hat es 8 Grad mehr. Ja, dann würde ich sagen, richte dich weiter nach der Leistung. Wenn aber die Bedingungen ähnlich sind und deine Herzfrequenz steigt aufgrund von Ermüdung, Glykogenmangel und so weiter und so fort, dann richte dich nach der Herzfrequenz.
Oder machst wie Tadej Pogacar, richte dich nur nach der Herzfrequenz, weil einen größeren Kritiker eines Powermeters habe ich noch nie gehört.
Ist das so?
Ja. Er hat gesagt, er fährt seit seinem 12. Lebensjahr mit Herzfrequenz. Mhm. Er kennt es gut, er misst auch seine HRV.
Ja.
Wobei er auch da sagt, das tut nicht jedem gut. Also er sagt, er hat, glaube ich, über seine Freundin gesprochen. So nach dem Motto, zu der er gesagt hat, mach's lieber nach dem Rennen, weil vorm Rennen, also guck lieber nach dem Rennen, wie die nachts war, anstatt dich verrückt zu machen. Aber er versucht zum Beispiel alles über die Herzfrequenz zu machen, weil er der Kalibrierung des Powermeters, er fährt kein SRM, zum Beispiel nicht glaubt oder nicht so traut. Und er sagt, er geht nach Tempo und er geht nach Herzfrequenz und kombiniert es mit Höhenmetern. Aber jetzt muss man natürlich sagen, der ist unglaublich erfahren. Und der Erfolg gibt ihm ja recht, weil ich meine, der ist bei Paris-Roubaix, glaube ich, ab dem Wechsel aufs Ersatzrad hat er seine Head-Unit gelassen und sagte hinterher, schade eigentlich, weil das wären seine beste Werte ever gewesen.
Genau.
Und da haben natürlich auch alle gestutzt und haben gesagt, oh, normalerweise fährst du deine Bestwerte ever am Berg. Ja. Aber wenn so jemand sagt, fährst du auf der Ebene, das sagt dann irgendwie schon viel aus. Und das finde ich halt ganz spannend, dass er sagt, okay, ich kenne mich selber so gut.
Ja.
Ich mache das mit meiner Herzfrequenz und dann gegebenenfalls, der fährt ja öfters den gleichen Kurs. Ich kann das mit der Geschwindigkeit, der Herzfrequenz und das, was du vorher gesagt hast, dem Gefühl, sprich dem Zug aus der Kette ausmachen. Weil was ich bei der Recherche gelesen habe, was amerikanische Top-Trainer gesagt haben, das Zonenmodell dient eigentlich für sie in erster Linie dazu, zur Kommunikation zwischen Trainer und Athleten.
Genau.
Aber was noch viel wichtiger ist, haben sie dann hinterher gesagt, wenn du einen Athleten persönlich betreust, und ich denke mal, das wirst du mit deinen Athleten machen, die du persönlich betreust, das hat mir Dan Lorang mal erklärt, zwischen Trainer und Athlet muss es einen Konsens geben, wie sich die Einheit anfühlt.
Voll.
Also vorher erklären oder hinterher vermitteln, wie hat sie sich angefühlt, war das richtig, war das falsch, etc. Und das finde ich halt relativ spannend. Das kann man halt nicht, wenn man, ich sage jetzt mal, einem KI-Trainingsplan folgt, ja, weil die KI erklärt dir, also wird sie mittlerweile auch ein bisschen besser können. Aber ich glaube, wenn sich zwei Menschen kennen, dann verstehen sie schon eher, oh, so nach dem Motto, oh, der Daniel, der ist aber echt wehleidig. Ja. Also wenn der sagt, ihn zieht's am Bein, dann lass ihn mal 10 Minuten weiterfahren, das gibt sich dann wieder so. Oder die erste halbe Stunde hat bei bestimmten Sportlern, brauchen die, um warm zu werden. Man sagt ja immer, oh, dann gehen die erst die Beine auf oder so.
Ja, aber ich meine, so ist das gelebte Leben, ne?
Es gibt tatsächlich also, Leute, bei denen das so ist. Die haben einfach Startschwierigkeiten. Also,
das ist ganz normal. Ich meine, das kennen wir alle. Wenn du dich am dritten Tag in Folge aufs Rad setzt, dann tut der Hintern weh und so weiter.
Ja.
Also bei manchen mehr, bei manchen weniger, ist klar. Aber da steigt keiner auf und sagt sich nach 2 Tagen je 5 Stunden. Top-Tipp ist übrigens,
ohne Unterhose in die Radhose reinzugehen. Wissen viele Einsteiger nicht.
Wie denn sonst?
Finde ich immer wieder verblüffend, ja.
Dass du eine Unterhose in der Radhose anziehst.
Ja, viele Einsteiger fragen sich das. Die denken auch, dass dieses komische Fett, das man sich hinschmiert, dass man sich das nach dem Sport hinschmiert und nicht, also nicht bevor man, also
eine Sitzcreme das gebraucht. Toi, toi,
toi. Echt nicht? Ja. Hattest du gute Hosen?
Viel körpereigenes Polster.
Oder so.
So. Daniel, ich wollte eine Studie zitieren, habe ich eben angekündigt.
Wolltest du?
Will ich auch machen. Und zwar von meinem lieben und geschätzten Kollegen, liebe Grüße gehen raus an Billy Spärlich, Arbeitsgruppe Billy Spärlich aus Würzburg, fand ich nämlich richtig gut, die Studie. Und zwar, und auch liebe Grüße an Hans-Christoph Holmberg, das war der Co-Autor.
Den kennst du auch?
Ja, das ist eines meiner 3 Praktika, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und eins war davon am Wintersport Research Center in Östersund in Schweden.
Okay, Wahnsinn.
2000... Boah, verdammt, das wird verdammt lange her sein. 2011 ist es gewesen.
Boah, da warst du schon auf der Welt.
14 Jahre her, ja. Und das war ein fabelhaftes Praktikum, was ich da machen durfte.
Bist du in Schweden geblieben und hast den unsere Trainingslehre beigebracht?
Die Schweden brauchen von uns keine. Da kommt das mit den Muskelbiopsien auch her, weil das war, Hans Christa damals passend erklärt, dass das halt in Skandinavien hat das halt einfach einen ganz anderen Stellenwert. Ne? Und wir haben damals
darf auch Muskeln stempeln.
Genau, und wir haben damals eine Studie gemacht zum Thema, da ging es um so Ski-Alpin und Kompressionssocken und so weiter. Mhm. Und da war auch die Frage so, ja, was für eine Probandengruppe braucht ihr jetzt gerade? Und die ist sehr spontan zusammengetrommelt worden, weil dann jeder ran muss, der irgendwie die Knochen hinhalten kann und sowas. Ne? Wenn es um die Inhalte geht, dann, und die machen halt super viele Studien mit halt Nachwuchsfahrern, also jetzt egal, ob jetzt im Radsport, im Biathlon, im Skilanglauf und so weiter. Und das ist halt schon. Und
keine
dann,
Ethikkommission.
eine andere. Also die ist halt, die funktioniert halt einfach liberaler als hier. Mhm. Das muss man sagen. Da ist halt eine Muskelbiopsie, die war wirklich im Raum nebenan. Ne? Also es kam jemand im Kittel, hat kurz einmal, so wie ich das immer hier erkläre, die Nadel reingehauen und dann wurde das analysiert. Und das war echt, hat richtig viel Spaß gemacht. Und da ist die Liebe für Schweden entstanden. Endgültig da.
Sollen wir das jetzt eigentlich machen, dass wir jedes Mal einmal kurz eine Anekdote über Muskelbiopsien reden?
Ja. Ich wollte eigentlich über die Studie reden.
Ja, tut mir leid, dass ich immer abschweife.
Zum Nachlesen für alle da draußen. Ja. Zone 2 Intensity. Ja, wir reden drüber. A critical comparison of individual variability in different submaximal exercise intensity boundaries.
Wahnsinn.
So, von 2025. Finde ich richtig cool gemacht. Was die gemacht haben in der Studie ist, haben 50 Leute untersucht, davon 30 Männer, 20 Frauen. Also, was ja auch schon mal richtig cool ist. Dann hat man auf jeden Fall auch mal einen Eindruck vom weiblichen Geschlecht in der Hinsicht. Und dann haben die einfach... sind hingegangen, haben die Definition genommen der Zone 2. Ich lese sie nochmal vor hier ganz kurz. Ne? Also aus der Literatur heraus, Zone 2 ist 72-82% der maximalen Herzfrequenz, 1,5-2,5 Millimol pro Liter Blut an Blutlaktatkonzentration, 65% der VO2-Peak, dann Blutlaktatkonzentration von 2 Millimol, findet man auch immer wieder, dann Baseline Blutlaktatkonzentration plus 0,5, also wenn irgendwann ein Anstieg um 0,5 entstanden ist, dann First Ventilatory Threshold, das ist wie, also VT1 ist wie LT1, ne, Lactate Threshold, und auch Maximum Fat Oxidation Rate, also das, was du eben passend gesagt hast, und dann ausgerechnet die Oxidation der Fette anhand einer Gleichung aus oder einer Formel aus VO2 und VCO2. Und dann halt verpackt in eine Formel. So, und das Prinzip ist jetzt quasi gewesen, all das sind Metriken, anhand derer man die Zone 2 steuern könnte. Und dann haben die verglichen miteinander quasi. Also wenn derjenige bei 65% der VO2-Peak gerade fährt, wo liegt denn jetzt wirklich seine Laktatkonzentration und sein Fatmax-Bereich und so weiter und so fort. Fand ich richtig cool gemacht. Vor allem auch mit der Studiengröße. Und ich glaube, es gab sogar auch hier, wenn ich nicht falsch bin, glaube ich auch zwei Besuche im Labor. Also es gab nicht nur einen Test, sondern nochmal quasi einen Vergleich. Und ich gehe ja mal kurz durch die Ergebnisse und zeige einfach nur die Varianz zwischen zum Beispiel Oxygen Uptake, also ne, Sauerstoffaufnahme in dem Falle, und dann Laktatkonzentration. Und jetzt gibt es hier alleine ja schon die vier Laktatkonzentrationen, also 1,5, 2, 2,5 und so weiter. Die Varianzen dazu: 21%, 25%, 23%, 22%, 22%, 21, 18, 24, 21, im Mittel 21, 7. So, das ist die Abweichung nur aus zwei Metriken jetzt gerade, die du aber zur Steuerungsgröße herannimmst. Das heißt, wir sprechen über eine Trainingszone, die da definiert ist bei zum Beispiel 75-80% deiner FDP, die dann aber eine Varianz hat von 20%. So, also kann die auch sein bei 70-75% der FDP oder 77,5, deine Lieblingseinordnung, zu 82,5 zum Beispiel. Ne? Und ich finde, die Studie ist halt super. Die zeigt halt sehr gut, dass die Varianz halt dann doch riesig ist. Und jetzt keine Kritik an Zone 2. Wir könnten diese Studie für jeden anderen Trainingsbereich machen und wir würden in etwa die gleichen Ergebnisse rausbekommen. Also klar, dann wir können jetzt nicht für einen Schwellenbereich irgendwie 2 Millimol Laktatkonzentration herannehmen, aber will sagen, wir haben ja für jede Intensität unterschiedliche Metriken, die wir heranziehen können und die werden immer eine gewisse Varianz haben. So, und dann kommt halt noch Ermüdung und Co. hinzu, wie wir es gerade hatten, und dadurch wird es einfach ein bisschen verschwommen und das ist ganz normal und völlig okay so. Und ich finde, die Studie, die hat das wirklich schön aufgezeigt, ich fand die richtig cool gemacht und ja, liebe Grüße an Billy in erster Linie.
Was ich ganz spannend finde, und da verweise ich jetzt an einen, ich sag mal ganz vorsichtig in Anführungszeichen, Kollegen von mir, Alex Hutchinson, der hat in einem Artikel für die New York Times beziehungsweise in Nachbesprechung sich zum einen mal die Frage gestellt, muss man in Zone 2 trainieren, um die Zone 2 zu fahren oder zu laufen? Also das ist eine grundsätzliche Frage, weil Trainingsreiz kann ja auch mal intensiver sein, wissen wir alle. VO2 Max kann ich mit lang und luselig, also oder lahmarschig trainieren. Ich kann es aber auch mit Intermittent Exercises, die ja im Endeffekt doch intensiver sind,
ja,
im Endeffekt auch befeuern. Ich kann ja auch mit Schwellenintervallen die VO2 Max verbessern.
Ja.
So, und das finde ich halt so spannend. Und da merkt man so ein bisschen diese Modeerscheinung der Zone 2. Ja? Hätten wir jetzt gesagt, also wir hatten mal eine Folge über GA2 gemacht, wo du ein Loblied drauf gesungen hast und zwar gesagt hast, okay, wir nehmen das als längeres Intervall. Man kann sogar drüber reden, ob man GA2 bis zu einer Stunde dann als Dauermethode, also ich fahre mit 10 Minuten warm, bin gut, also habe mich vorher gut ernährt, fahre GA2 als Dauermethode eine Stunde lang, fahre mich 10 Minuten aus, gehe duschen, super, eine Stunde 20 und ich glaube, du sagtest damals, ich habe relativ viel Sauerstoff umgesetzt.
Sozusagen. Ja, zum Beispiel. Oder auch Energie oder auch und so weiter. Und jetzt kannst du ja alles anbringen, was irgendwie zu einer Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme beiträgt oder.
Und das ist halt so die Frage, die ich mir stelle, ob die Zone 2 nicht gerade so wie das Core-Training, was früher Stabi hieß und was in 5 Jahren sicher ganz anders heißt, ob die nicht irgendwas geworden ist, um jetzt also nochmal also populär für den Sport zu sein. Und man dann sagt, ja, also mit Zone 2 lebst du länger und deine kognitiven Funktionen und so, wo ich immer denke, ja, also Sport generell und Bewegung ist generell gut für kognitive Funktionen, genauso wie Kreuzworträtsel lösen oder Sudoku machen, ja, so. Und deswegen, also ich finde, da wird jetzt viel wie dieses
Longevity.
Da wird jetzt so unglaublich viel reininterpretiert, was glaube ich, gar nicht bewiesen ist. Also, dass Sport gut ist, okay.
Ja.
Da herrscht ein Konsens drüber, dass vielleicht ständig zu hoch oder ständig über der Schwelle dich auch mürbe machen kann und dich kaputt machen kann und auslaugen kann, wissen wir auch. Aber dass wir jetzt einfach sagen, wir müssen alles in Zone 2 machen, um besser zu werden, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen gaga. Also schön finde ich, man beschäftigt sich nochmal mit Trainingsbereichen, wobei mir bei dem Durchlesen von den Artikeln und auch den Studien, also ich habe sie jetzt natürlich nicht so genau gelesen wie du, mir aber es dann doch zumindest fürs Radfahren logischer erscheint. Also ich kann mit GA1, GA2, EB oder irgendwas, was um die Schwelle rum ist, also so nach dem Motto, kann ich mehr mit anfangen?
Ja, also mir ist es eigentlich egal. Also ich denke immer so, das ist ja gehopst wie gesprungen, was auch immer wir jetzt hier gerade definieren, weil je nach Auslegungssache ist es wieder anders. Ne? Wenn du geh mal ins Laufen als Beispiel, wir haben jetzt gerade über Radfahren geredet. Ne? Im Laufen, wenn du die gleiche prozentuale Einteilung nehmen würdest, wie du sie beim Radfahren nimmst, so in Ansätzen, und du nimmst einen Grundlagen-1-Bereich, dann ist der komplett anders als beim Radfahren, weil du kannst dieses sehr langsame Laufen, ja, das geht ja irgendwann nicht mehr. Dann bist du ja beim schnellen Gehen und das ist eine ganz andere Technik, wenn du so willst halt, ne? Und beim Radfahren kannst du aber so locker, wie auch immer du willst, du kannst auch 50 Watt fahren, so, wenn du möchtest, dauerhaft. Hast Wind. Ne? Unter jetzt absolut Normalbedingungen, wenn du das Ding auf die Rolle stellst, dann kannst du die ganze Klaviatur der das Leistung stimmt, quasi durchspielen.
Ja.
Immer die Frage, wie lange, aber da kannst du halt auch sehr, 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 sehr locker pedalieren. Das geht ja beim Laufen zum Beispiel alleine nicht. Und deswegen glaube ich, ist immer das einfach eine Auslegungssache und ich finde es sehr gut, was du eben gesagt hast und da kommt es eigentlich drauf an, ne? Also den Teil, den ich hatte mit Festlegen der Intensitäten und so weiter und dann aber auch die Frage der Kommunikation, was möchte ich jetzt von dem Athleten, was der tut. Und wenn ich eine Ausfahrt habe, so wie jetzt ne, Trainingslager Mallorca, ist ein gutes Beispiel, da ist das Training nicht ganz so standardisiert wie zu Hause, da sind die Runden nicht ganz so genauso bekannt wie zu Hause, gehe ich hin und sage, hey, hier ist heute die 5,5 Stunden Ausfahrt, fahr die so, wie du dich fühlst, also ne, das ist der dritte oder vierte Trainingsblock jetzt gerade. Du hast schon richtig ordentlich trainiert, das ist die letzte Einheit, bevor du nach Hause fliegst, also morgen fährst du nochmal ganz locker ein Stündchen, aber ansonsten, ja, die Königsetappe, würde man sagen, in einem Hobby-Trainingslager und dann darf das jeder so interpretieren, wie er möchte und wenn noch genug im Tank ist, um das irgendwie noch ein bisschen flotter zu fahren, ja, dann mach es halt und dann bist du halt eher wahrscheinlich Oberkante Zone 2, wenn du so willst und dann ist das total fein und das, was ich am Ende sagen würde, ist, diese Zone selber, die ist super gut und super wichtig. Ne? Also, das, wenn jetzt Tadej Pogacar sagt, 80% in dem Bereich, dann denke ich mir, ja klar, natürlich. Also, so wie jeder andere auch. Ne? Das ist jetzt nichts Besonderes. Und das meine ich jetzt nicht in Bezug auf Tadej Pogacar. Was ich nicht verstehe, ist, warum jetzt der Trend kommt, weil ich wette, dass jeder das bisher fast in Ansätzen so gemacht hat, außer die jetzt vielleicht.
Ja, ich glaube, im Profisport war es wirklich noch so. Also, wenn du siehst, wenn die Fahrer wechseln zu UAE, dann wundern die sich schon extrem, dass das Grundtempo höher ist.
Zugkofferkette.
Ja,
das ist das, was ich meine.
Also so, es wird halt nicht mehr so gemacht, lala, und dann Intervalle.
Das ist das, was ich sage.
So nach dem Motto. Sondern es wird vielleicht eher, wobei Nils auch sagte, doch, er fährt jetzt auch schon länger als bei Bora, wo er war. Also, aber sie fahren die Sachen, auch die langen Sachen, qualitativ anders.
Ja.
Natürlich in Kombination mit der, ich sag's jetzt, Blattnährstoffversorgung, also mit der Kohlenhydratversorgung. Ja. Weil darum geht's im Endeffekt. Also das, was du ja vorher auch gesagt hast, okay, die können länger schnell fahren, weil sie also ein mehr im Tank haben, eine höhere Energiezufuhr. Dann wäre natürlich immer die Frage, also spaßeshalber kann man das natürlich nicht mehr machen. Ich habe da mal mit Carsten drüber geredet, weil ich gesagt habe, ja, wie ist denn das, wenn ich das so mache oder so? Und dann sagt er, naja, ist ja immer die Frage, ob das nicht vielleicht der identische Reiz ist. Du isst wenig, so nach dem Motto, und fährst dann halt nur 150 Watt. Ja. Und du isst ein bisschen mehr und fährst 180 Watt. Also kannst hinterher die kalorische Rechnung machen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was natürlich, glaube ich, in der Studie noch nie jemand so richtig rausgebracht hat, was wäre jetzt, war jetzt der bessere Reiz?
Was
ich glaube, für dein Immunsystem ist es sicher besser, du verpflegst dich besser, weil in dem Körper der Stress erst nicht ankommt, den wir ja gar nicht so beeinflussen können.
Ja. Da hast du völlig recht. Aber ich meine, da machst du jetzt ein neues Feld mit auf.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Was macht denn die Zone 2? Ne? Also die hat jetzt nicht irgendeinen Effekt herbeigeführt. Das war vielleicht so, wo ich schon sagen würde, das hochintensives Training als Beispiel ist irgendwas gewesen, was man, also das hat man vor 50 Jahren genauso gemacht wie heute.
Das glaube ich auch, ja.
Garantiert. Der Unterschied von früher zu heute ist, heute kannst du schon ein bisschen besser erfassen, welche physiologischen Reize das ausgelöst hat. Ne? Also du hast halt schon mehr Möglichkeiten in der Wissenschaft, rauszufinden, was das jetzt gerade, welche Adaptation das warum herbeiführt. Mhm. Und bei Zone 2 kannst du jeden Artikel durchlesen und es gibt nicht, also das ist aber ganz normal, das ist jetzt nicht keine Kritik an der Zone 2 oder an der Wissenschaft, sondern das ist einfach ein Mischbereich, bei dem du halt auch nicht exakt genau sagen kannst, was da jetzt gerade passiert. Aber worauf wir uns alle einigen können, ist, das ist super, super wichtig, dass das gemacht wird. Ne? Also es ist ja manchmal so, dass mich Leute fragen, ich habe jetzt hier die, keine Ahnung, 4x6 Minuten im MEB-Bereich in einer 2-Stunden-Einheit, kann ich nicht nach einer Stunde aufhören, weil dann habe ich ja die Intervalle irgendwie erledigt. Und dann brauche ich ja nicht noch Grundlage fahren danach. Mhm. Und dann denke ich immer, wow, wie engstirnig das gedacht ist. Ne? Was das bedeutet, wenn du 150 Watt fährst und da irgendwie deine, keine Ahnung, 2000 Milliliter Sauerstoffaufnahme hast in einer Minute, mal 60 Minuten, ja, das ist eine ordentliche Menge Sauerstoff, die du durchschleust, die zu einer Anpassung führt. Wie kann man auf die Idee kommen, dass man das sein lässt?
Ja, ich glaube, die Leute beziehen sich auf das. Die haben dann irgendwo mal gelesen, und das haben wir sicher auch gesagt, es ist wichtig, die Intervalle sauber durchzuführen. Aber was nicht bedeutet, dass man davor und danach alles wegschmeißt, sondern dass man einfach sagt, okay, die Stunde, die ich davor gefahren bin oder die halbe und die Stunde, die ich danach fahre, die müssen jetzt nicht aufs Müh genau 130 Watt sein oder 135 Watt, sondern die können auch mal 128 sein. Und wenn ich Rückenwind habe und sich's gut anfühlt und meine Motorik gut spielt, dann können es auch 160 Watt sein. Klar. Also ich glaube, dieses, was ganz viele falsch machen, was natürlich mit Zahlen auch echt gemein ist, ja, du lernst in der Schule genau zu sein und auf einmal kommt dir jemand und sagt, ich gebe dir Zahlen, aber du kannst dich in Korridoren bewegen. Wie, Zahlen? Ja. Zahlen sind doch Fakten. So nach mir, bei der Wahl geht's doch auch um, hast du 4,9%, bist du draußen, hast du 5, bist du drin. Und jetzt auf einmal kommen Gesmann und Beck, sagen, ja, du kannst im Korridor von 135 bis 155 Watt
Hauptsache
fahren.
Hauptsache du hast Zuckerverkette.
Ja, Hauptsache du hast, ja, nee, also so, wo ich dann, ich glaube, da ist dann jeder so komplett überfordert. Ja, also
natürlich.
Das sagt dir einer, oh, 2,2 Millimol und du denkst noch, wow, ich brauche die zweite Stelle hinterm Komma, um genau zu sein. Und dann kommt jemand an und sagt, du fährst in einem Korridor entlang.
Aber vielleicht ist das ja auch ein schöner Aufruf im Sinne von, ich glaube, es überfordert dich auch nur dann, wenn du, anders als Tadej Pogacar, das Beispiel, was du eben gebracht hast, wenn dir vielleicht noch ein kleines bisschen Gefühl fehlt, ob das jetzt gerade die richtige Intensität ist. Und ich glaube, das kann man lernen. Also das ist eine Sache, die quasi einordnen zu können, ob das jetzt gerade das ist, was das, also die Intensität gerade das ist, was, wie sie sein soll und was die bezwecken soll und wie die Ermüdung jetzt sich auswirkt und äußere Umstände und so weiter, hat auch ein bisschen was mit Körpergefühl zu tun.
Aber vielleicht ist dann wirklich auch diese Geschichte, die du ja mir auch schon mal für einen Roadbike-Artikel empfohlen hast und die ich auch bei der Recherche nochmal gelesen habe, irgendwie, sag deinem Athleten, was er machen soll, sag aber, er soll die Head-Unit in die Trikottasche schmeißen und es fahren. Und hinterher guckt ihr euch gemeinsam die Daten an und du guckst mal, wie weit er davon entfernt lag und wie er sich gefühlt hat. Weil ich glaube, das sind manchmal so Sachen. Also ich tue mich manchmal wirklich leichter, wenn ich wenn ich die Head-Unit nicht mitnehme und auf der Uhr zeichnet dann irgendwas auf und das war's dann. Und dann komme ich irgendwie also besser ins Ziel und habe aber manchmal, also man guckt dann irgendwie drauf und denkt, wow, scheiße, es läuft nicht und es zieht halt schon bei 180 Watt und du denkst, es geht nicht mehr. Ja. Und wenn du das nicht hast, dann gehst du entspannter mit so einer Sache um. Ja. Und ich glaube auch generell, wenn du bestimmte Sachen machst, also gegen den Wind fährst oder wenn du gravelst und du hast echt das Gefühl, es läuft nicht, dann ist sowas, dann ist ein Wattmesser, also ein Leistungsmesser im Endeffekt, manchmal wirklich kontraproduktiv. Und wenn du abends um 6 anfängst, nachdem du 10 Stunden im Büro warst, dann ist auch deine Herzfrequenz scheiße. Also,
das ist quasi schon ein schönes Schlusswort. Aber bevor ich schon sage, dass das ein Schlusswort war, haben wir irgendwas vergessen, was wir zu dem Thema noch besprechen müssen? Also wir werden das noch
in epischer Breite
ausführen in diversen anderen Sachen. Wir müssen auch noch fortsetzen, das ist mir noch so eingefallen in der Vorbereitung. Wir haben mal mit so Einteilung, Trainingsintensitäten haben wir schon angefangen quasi. Wir wollten die revolutionieren.
Stimmt, wir wollten eigene Trainingszonen erfinden.
Genau, und das machen wir auf jeden Fall noch.
Und also zwar
das
die Trainingszone merken. Bei mir wäre bis zur Kaffeepause.
Mhm.
Und dann nach der Kaffeepause.
Das kurze Aufblühen für 5 Minuten nochmal.
Richtig. Eventuell noch so nach dem Motto, was passiert aber, wenn ich keinen Kaffee finde. Ist übrigens ganz schlimm, wenn man unterwegs ist. Ich habe das ja letztes Jahr, ich bin bis Mai Rad gefahren und habe dann abrupt aufgehört. Mhm. Und ich habe dann wirklich mal so eine Tour gemacht von Hamburg nach Lübeck und dann an diesem Kanal Elbe-Dingenskirchen-Kanal entlang.
So heißt er, ja.
Und Elbe irgendwie.
Elbe-Dingelskirchen wahrscheinlich.
Gut, okay. Hm. Sagt meine Frau auch immer, ich soll nicht so oft Dingens sagen. Hm. Und da habe ich mir einen Kaffee rausgesucht, zu dem ich wollte.
Hm.
Und ich habe übersehen, dass es erst um 14 Uhr oder 15 Uhr aufgemacht
ist. Das ist hart.
Und ich bin vorher an so einem Biergarten vorbei, der mega überfüllt war, kam zu dem Kaffee, da war auch ein Flohmarkt, aber das Kaffee hatte noch nicht offen. Und dann habe ich gedacht, ich warte jetzt nicht eine halbe Stunde und bin weitergefahren und bin dann irgendwann eine Stunde später bei irgendeinem Dorffest bei einer Mühle gelandet. Ja. Weiß der Geier, wo das war.
Hier.
Aber diese Stunde, wo du dir irgendwas suchst und wenn du auf dem Land bist, auch in Schleswig-Holstein, jedes Dorf hat eine Tankstelle, nicht jedes Dorf hat eine Kneipe.
Ja.
Also
bei dem Thema setzen wir beim nächsten Mal an mit unserem lieben Freund und Psychologen Stefan Westbrook zum Thema Depression beim Radfahren in dieser besagten Stunde und wie sie entsteht und wie sie danach auch erst wieder aufhört, wenn der Kaffee am Tisch steht.
Die hat nicht mehr aufgehört, diese Depression.
Oh, ich habe es mir gedacht.
Die hat bis zur Cycling World in Düsseldorf angedauert.
In diesem Sinne.
Ja,
herzlichen Dank.
Es war mir ein Fest.
Und wir hören uns hier an gleicher Stelle beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich.
Waren wir jetzt schnell?
Wir waren richtig gut.
Ehrlich?
Also was heißt gut? Wir haben heute mal versucht, dass...
Darf ich noch mit meinem Buchtipp kommen?
Ja, unbedingt.
Haben wir noch Zeit?
Naja,
klar,
wir haben Zeit.
Ich halte ihn jetzt, also wir nehmen ja per Video auf, wie der eine oder andere, der uns jetzt seit 59 Minuten verfolgt, gesehen hat. Ich möchte gerne, dieses Buch hier, wie will man sagen?
Du musst
ich würde es gerne als Lesetipp vorschlagen. Super. Ich halte es mal weiter weg. Es ist von Alex Hutchinson und es heißt Endure. Und der erklärt da in Kapiteln so ein bisschen Körper, Geist und die erstaunlich dehnbaren Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Im Covadonga Verlag erschienen. Support your local dealer. Also entweder bestellt direkt im Verlag oder beim Buchhandel bitte. Nicht bei diesem großen Riesen. Da kann man alles andere bestellen, aber keine Bücher. Und das ist wirklich nett erklärt, wie sportliche Leistungsfähigkeit zustande kommt. Ich kann das Original gibt es auf Englisch, das kennst du auch. Und das ist jetzt seit letztem Jahr auf Deutsch erhältlich und ich kann das nur als Geschenktipp auch jedem empfehlen. Und in diesem Sinne, nächstes Mal darf Björn einen Buchtipp vorschlagen, dann kommt irgendwas The Nature of Training oder irgendwas komplett Abgefahrenes.
Dopings. Nee, dann bringe ich das Alois Mader mit.
Okay, Alois
die Chimäre des Dopings und die Irrationalität des deutschen Leistungssportsystems. Irgendwie so.
Ehrlich?
Also ein Titel, bei dem ich intellektuell aussteige. Sofort.
Ich glaube, das Buch habe ich mir bestellt. Und das konnte ich mir nur über Amazon bestellen.
Ja.
Und das musste, glaube ich, extra für mich gedruckt werden.
Ja,
weil
das ist
die Nachfrage ist so immens, dass es für jeden Leser einzeln gedruckt wird.
Ist ein fantastisches Buch. Alleine das Cover holt mich schon ab. Aber wir wollten jetzt, Ehre wem Ehre gebührt, wir lassen es bei deinem Buch.
Wie gesagt,
und ich bringe beim nächsten Mal einen anderen mit.
Wissenschaftler, selber ehemaliger Mittelstreckenläufer und Kolumnist in der New York Times und in Outside. Also durchaus jemand, den wir schätzen.
Und den Affiliate-Link findet ihr nicht in den Shownotes. Das war eine reine Nettigkeit des
Daniel
B.
Genau, richtig, genau. Und wenn ihr noch Ideen habt, bei welchem Gravel-Event, wir haben nämlich schon uns eins überlegt, bei dem wir gemeinsam in die Pedale treten werden.
Also wenn überhaupt hast du dir eins überlegt.
Nicht auf einem Gravel-Tandem, jeder von uns wird ein eigenes Rad bekommen und oder ein eigenes Rad fahren. Und ihr dürft aber aussuchen, was wir fahren. Es muss aber erreichbar sein.
Schreibt es in die Spotify-Kommentare.
Genau.
Oder in welche Kommentare auch immer.
Genau.
In diesem Sinne. Alles Gute.
Prost.
Tschüss.
Tschüss.
Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonnier uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.